ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Wer glaubt, dass das Land, dass die Ukraine das überleben würde und dass daraus ein dauerhafter Frieden in Europa wird, der muss schon sehr viel Russia Today schauen.
Das war Kanzler Scholz heute bei seiner Regierungserklärung im Bundestag. Leider wolle Russland keinen Frieden. Eine russische Gleitbombe verursacht in der Region Donetsk schwere Schäden und das Auswärtige Amt verschärft seine Reisehinweise für den Libanon. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, den 26. Juni um 17 Uhr. Immer wieder gibt es Forderungen, Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen und den Krieg gegen das von Russland angegriffene Land auf dem Verhandlungsweg zu lösen. Auf solche Stimmen zielen vermutlich Äußerungen von Kreml-Chef Putin, die ein Ende der Kampfhandlungen in Aussicht stellen. Kürzlich hatte er ja erklärt, Russland werde sofort das Feuer einstellen, wenn sich die Ukraine aus 4 von Russland besetzten Regionen zurückzieht und auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichtet. In einer Regierungserklärung heute im Bundestag hat Bundeskanzler Scholz diese russischen Bedingungen für ein Ende der Kämpfe in der Ukraine erneut zurückgewiesen. Putin setze weiter voll auf Krieg und Aufrüstung. Dies werde an seinem vermeintlichen Waffenstillstandsangebot am deutlichsten, so der Kanzler.
Das war ja nicht nur ein Waffenstillstand. Nein, da stand auch noch drin, dass Gebiete, die die russischen Truppen noch gar nicht besetzt haben, widerrechtlich, rechtswidrig, dass die auch noch hergegeben werden sollen von der Ukraine, dass sie sich entmilitarisieren soll, dass sie auf jeden militärischen Beistand in der Zukunft verzichten soll. Wer glaubt, dass das Land, dass die Ukraine das überleben würde und dass daraus ein dauerhafter Frieden in Europa wird, der muss schon sehr viel Russia Today schauen.
Soweit Bundeskanzler Scholz. Weiter sagte er, dass der Weg zum Frieden lang und schwer werde. Grundsätzliche Unterstützung für den Kurs zur weiteren Hilfe für die Ukraine bekam Scholz von Unionsfraktionschef Merz. Kritik an der Politik des Kanzlers kam von AfD, BSW und der Linkspartei. Der ukrainische Präsident Selenskyj war heute auf Truppenbesuch in der Region Donetsk im Osten des Landes. In den vergangenen Monaten gab es dort immer wieder heftige Boden- und Luftangriffe der russischen Armee. Und auch heute, kurz vor Selenskyjs Besuch, haben die russischen Streitkräfte eine Gleitbombe abgeworfen, diesmal auf die Stadt Selidowe. Wie die regionalen Behörden mitteilten, sind etwa 40 Gebäude beschädigt worden. Über Verletzte ist nichts bekannt. Selenskyj, der zusammen mit dem Chef der ukrainischen Armee Sirski in Donetsk war, sprach dort mit Leuten aus der Verwaltung über die Trinkwasserversorgung und Evakuierungspläne, aber auch über den Wiederaufbau von Häusern. Außerdem kündigte er härtere Konsequenzen für Funktionäre an, die aus seiner Sicht ihren Pflichten im Abwehrkampf gegen Russland nicht ausreichend nachkommen. Erst in der vergangenen Woche hatte Rumäniens Präsident Iohannis mit dem Verzicht auf seine Gegenkandidatur den Weg für den scheidenden niederländischen Regierungschef Rutte an die Spitze der NATO freigemacht. Wir haben hier darüber berichtet. Jetzt haben die NATO-Staaten Rutte offiziell zum neuen Generalsekretär ernannt. Das hat das Verteidigungsbündnis nach einer Sitzung der ständigen Vertreter der 32 Mitgliedstaaten bekannt gegeben. Der 57-Jährige tritt demnach am 1. Oktober die Nachfolge von Jens Stoltenberg an, der dann 10 Jahre an der Spitze des Verteidigungsbündnisses stand. In Russland hat in Jekaterinburg am Ural der Prozess gegen den seit mehr als einem Jahr inhaftierten US-Reporter Evan Gershkovich wegen angeblicher Spionage begonnen. Die Anhörung dauerte mehrere Stunden. Die zweite Sitzung wurde auf Mitte August verschoben. Aus Tiflis Björn Blaschke.
Der Prozessauftakt endete nach mehreren Stunden mit einer Vertagung. Der nächste Verhandlungstag soll der 13. August sein. Die Zeitspanne deutet darauf hin, dass sich der Prozess in die Länge ziehen könnte. Die Vorwürfe fasste der zuständige Staatsanwalt noch einmal zusammen, Mikhail Ostojew. Im Swerdlowsker Bezirksgericht begannen die Verhandlungen zum Strafverfahren gegen den US-Bürger Evan Gershkovich. Er wird beschuldigt, eine Straftat gemäß § 276 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation begangen zu haben. Also Spionage. Gershkovich war als Korrespondent des Wall Street Journal vor mehr als einem Jahr, im März 2023, verhaftet worden. Die Ermittlung ergab und belegte dies mit Dokumenten, dass der amerikanische Journalist der Zeitung The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, im März 2023 im Auftrag der CIA geheime Informationen auf dem Territorium des Sverdlovsker Gebiets über die Tätigkeit eines Militärindustriebetriebes, der Militärtechnik herstellt und repariert, gesammelt hat. Bei seinen gesetzwidrigen Aktivitäten ergriff Gershkovich sorgfältig konspirative Maßnahmen. Wer was während des ersten Verhandlungstages sagte, ist nicht bekannt. Das Verfahren findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, was bei Spionageprozessen in Russland üblich ist. Aber zuvor schon hatten Gershkovich und seine Zeitung den Spionagevorwurf zurückgewiesen. Der Generalkonsul der USA in Russland, der zum Prozessauftakt aus Moskau nach Jekaterinburg gereist war, wollte nichts dazu sagen. Stuart Wilson äußerte sich vor dem heutigen Verfahrenstag. Das ist der Botschaft vorbehalten und der US-Regierung. Wir als Konsularbeamte nehmen keine Position zu dem Verfahren ein. Wir sind nicht dazu autorisiert, eine Stellungnahme abzugeben. Es wird eine Stellungnahme auf der Internetseite der Botschaft geben. Dort steht mittlerweile zu lesen, wir haben von Anfang an klargestellt, dass Evan nichts Unrechtes getan hat und überhaupt nicht hätte verhaftet werden dürfen. In seinem Fall geht es nicht um Beweise, Verfahrensnormen oder Rechtsstaatlichkeit. Es geht darum, dass der Kreml amerikanische Bürger benutzt, um seine politischen Ziele zu erreichen. Kurz, die USA werfen Russland erneut vor, Gefangene zu nehmen, um Druck auszuüben und russische Häftlinge im Westen freizubekommen. Präsident Wladimir Putin hatte tatsächlich erklärt, dass Russland im Fall Gershkovich offen für einen Gefangenenaustausch mit den USA sei und es bereits Kontakte dazu gegeben habe, Anfang dieses Jahres. Neben Gershkovich sollte auch der inhaftierte Putin-Kritiker Alexei Nawalny freigelassen werden. Dafür sollte der sogenannte Tiergartenmörder, der in Berlin einsitzt, entlassen werden. Aber Nawalny starb in einem Haftlager Mitte Februar unter ungeklärten Umständen. Ob derzeit Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch laufen, ist nicht bekannt. US-Generalkonsul Wilson wollte die Frage nicht beantworten. Gefangenenaustausche werden auf hoher Ebene verhandelt in Washington, also sind wir nicht einbezogen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow äußerte sich zu der Frage, ob es Signale für einen Austausch von Gershkovich gibt, schriftlich. Man könne bloß wiederholen, dass dieses Thema Stille mag. Gershkovich drohen bis zu 20 Jahre Haft. Trotzdem präsentierte er sich denen, die ihn vor dem ersten Verhandlungstag filmen und fotografieren durften, gefasst. Er stand in einem Glaskasten, den Kopf kahl geschoren, die Arme vor der Brust verschränkt und lächelte.
Und wir blicken noch auf die Lage im Nahen Osten. Dort wachsen die Spannungen zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz. Nach Gesprächen im Libanon hat die deutsche Außenministerin Baerbock sich besorgt gezeigt. Ein weiterer Krieg würde eine regionale Eskalation bedeuten mit Ausmaßen, die wir uns alle kaum vorstellen können. Das hat die Grünen-Politikerin heute im Deutschlandfunk gesagt. Und jetzt hat die Bundesregierung ihre Reisehinweise für den Libanon verschärft. Deutsche Staatsangehörige werden dringend aufgefordert, den Libanon zu verlassen, heißt es in den aktualisierten Empfehlungen des Auswärtigen Amts. Demnach können im Grenzgebiet zu Israel die derzeit erhöhten Spannungen jederzeit weiter eskalieren. Zudem bestehe im Libanon ein erhöhtes Risiko von Terroranschlägen, die sich auch gegen westliche Ausländer oder große Hotels richten könnten. Aber wie sehen die Menschen auf der israelischen Seite die Gefahr einer Eskalation des Konflikts mit der pro-iranischen Hisbollah-Miliz? Unsere Reporterin Sophie von der Tann hat dazu ein Krankenhaus in Shlomi besucht, nur 10 Kilometer von der Grenze entfernt.
Die Kinderstation im Krankenhaus von Nahariya im Norden von Israel. Wer hier hingelangen will, muss erstmal den Aufzug ins Untergeschoss nehmen, dann durch dunkle Kellergänge. In den Obergeschossen vom Krankenhaus sind die Flure und Zimmer leer. Schon vor Monaten wurde alles in geschützte Räume verlegt. In einer solchen Zeit, in der es Beschuss gibt und Drohnen und wo in jedem Moment etwas passieren kann, ist es unheimlich, eine Kinderstation zu räumen und es nimmt Zeit in Anspruch. Aber wenigstens fühlen wir uns hier sicher, erklärt Dana Krupik, die Leiterin der Kinderstation. Das Krankenhaus in Nahariya liegt nur 10 Kilometer von der Grenzlinie zum Libanon entfernt. Im Falle einer Eskalation wäre es eine der ersten Anlaufstellen. Ärzte und Krankenhauspersonal haben sich darauf vorbereitet, im Notfall mehrere hundert Verletzte aufzunehmen. Etwas weiter nördlich, in der israelischen Ortschaft Shlomi, direkt an der Grenzlinie, kommt es schon seit Monaten immer wieder zu Beschuss. Wenn die Hezbollah hier schießt, bleiben nur wenige Sekunden, um sich in Sicherheit zu bringen. Etwa in einem der öffentlichen Bunker, die mehrere Meter unter der Erde liegen. An den Wänden stehen Klappbetten für 12 Personen. Es gibt ein Klo, Klimaanlage, Belüftung und einen Fernseher. Die rauen Betonwände sind bunt bemalt. Albert Parzt von der Gemeindeverwaltung in Shlomi kümmert sich um die Instandhaltung.
Wenn der Krieg beginnt, müssen Menschen hier wochenlang bleiben können. Die Behörden und Sicherheitskräfte von Shlomi gehen dann zu den Bunkern und versorgen sie mit Nahrungsmitteln, Getränken und allem, was nötig ist.
Wieder draußen, mit Blick auf die Grenzlinie, nur wenige hundert Meter entfernt, sagt Albert Parzt, das Problem sei, dass einige Geschosse nicht früh genug erkannt werden können und keinen Alarm auslösen. Vom Abwehrsystem Iron Dome können sie auch nicht abgefangen werden. Die Burkan-Raketen seien besonders gefährlich, erklärt er.
Das sind Raketen mit einer halben oder einer ganzen Tonne Sprengladung. Wir hatten zweimal den Fall, dass sie am Rande des Berges eingeschlagen sind und mit der Druckwelle fast 270 Wohnungen in Shlomi beschädigt haben.
Die Bewohner von Shlomi sowie von anderen israelischen Ortschaften in unmittelbarer Nähe zur Grenze wurden schon vor Monaten zur Evakuierung aufgerufen. Auch auf der anderen Seite der Grenzlinie, im südlichen Libanon, mussten Zehntausende ihr Zuhause verlassen, wegen des gegenseitigen Beschusses zwischen Israel und der Hezbollah. Der israelische Gemeindeverwalter Albert Parzt hat sich eine Wohnung in einem Ort weiter weg von der Grenzlinie gemietet.
Hier leben Menschen und diese Menschen müssen zurückkehren und wieder hier leben. Ich bin mir nicht sicher, ob sie zurückkehren werden, wenn es keinen Krieg mit dem Libanon geben wird. Es muss einen Krieg mit dem Libanon geben.
Manche wollten trotz allem ihre Häuser im Grenzgebiet nicht verlassen, wie Shimon Biton. Er hat sich gerade einen Falafel am einzigen geöffneten Imbiss hier gekauft.
Ein bisschen Angst habe ich schon, aber nicht genug, um unseren Ort zu verlassen. Wir bleiben, wir arbeiten, betreiben unsere Landwirtschaft. Die Hezbollah soll abhauen, wir hauen nicht ab.
Viele Menschen im Norden von Israel glauben nicht an eine friedliche Lösung des Konflikts mit der Hezbollah. Damit sie irgendwann in ihre Häuser zurückkehren können, sind sie auch bereit, einen offenen Krieg mit der Hezbollah in Kauf zu nehmen.
Bisher konnten sich ultraorthodoxe Juden in Israel ganz dem Studium religiöser Schriften widmen. Doch künftig müssen auch sie Dienst an der Waffe leisten. Das hat das oberste Gericht des Landes gestern entschieden. Und bereits heute hat die israelische Generalstaatsanwältin die israelische Armee angewiesen, umgehend 3000 streng religiös-jüdische Yeshiva-Studenten für den Wehrdienst zu rekrutieren. Außerdem solle die israelische Armee einen Plan ausarbeiten, wie diese Zahl weiter erhöht werden kann. Laut Medienberichten gibt es nämlich mehr als 60.000 Yeshiva-Studenten, die Wehrdienst geeignet sind. Personen, die sich der Wehrpflicht entziehen, sollten gleichzeitig nicht mehr von staatlichen Stellen unterstützt werden, so die Generalstaatsanwältin. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion, jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.